Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Mit Markus Richter und ich frage mich gerade, mit wie vielen vierbuchstabigen Abkürzungen kann man eigentlich versuchen, das Internet kaputt zu machen? Heute beschäftigen wir uns mal mit der dritten. Guten Abend. Bei Trackback auf Fritz, die Show mit Internet und so, zu der ich euch herzlich willkommen heiße und wo es heute um eure Lieblingssozialen Netzwerks, Webangebote geht. Da gibt es zum einen Facebook. Facebook hat ja schon seit längerem diese Timeline im Angebot, also wo ihr ein großes Bild drauf machen könnt auf euer Profil und dann wird euer Leben in so einer schönen übersichtlichen Chronik dargestellt. Das war ja bis jetzt freiwillig und jetzt hat Facebook gesagt, naja, ihr kriegt das einfach mal alle. Dann kam Google und meinte so, ja, wir haben ja so ganz viele verschiedene Dienste und die haben alle eine eigene Datenschutzerklärung. Das ist ja alles ein bisschen kompliziert. Wir werfen das jetzt mal alles in einem Topf und dann können wir vielleicht auch gleich alle eure Daten irgendwie zusammenfassen. Das ist das Zweite. Und dann kam Twitter noch an und meinte so, ja, also es ist ja mit dem Rechtlichen manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir jetzt was eingerichtet, dass es uns erlaubt, länderspezifisch Dinge zu sperren oder wir werden das in Zukunft so machen wollen. All diese Sachen sind in dieser Woche veröffentlicht worden und haben natürlich im Netz für den einen oder anderen Aufschrei gesorgt. Ich will mich heute mit Henning Bulka unterhalten, der bloggt über diese Themen und wollen mal ein bisschen drüber reden. Was bedeutet das eigentlich und ist das wirklich alles so schlimm oder möglicherweise sogar noch viel, viel schlimmer als wir denken. Außerdem gibt es natürlich noch ein paar weitere Links aus dem Netz für euch, ein paar kurze Sachen und Netzmusik. Und diese erste Netzmusik kommt aus dem Südwesten der USA. Annika's Basement Show ist ein Projekt von Songwriter Dilwit Krogan, der gerade seine aktuelle EP My Tambourine Hands Are On Fire veröffentlicht hat. Und das Motto der Platte dürfte Downsizing, also alles runterschrauben gewesen sein. Wenig Instrumente, wenig Effekte, aber alles, was kommt, ist dann so wirklich auf den Punkt und passt. Eine kleine EP, die ihr euch gerne runterladen könnt, hört da mal rein. Ein Song hören wir jetzt hier. Annika's Basement Show und Off to Bed. So she reached for you and me, for you and me, a quiet hum. At you, now she had to weave through the man you know you are to be. And you thought something would break if you touched tonight, but you knew her voice would lose, her voice would lose in your belt. She nodded, she nodded. Thank you.
When she put her hand on your forehead, so you reach for her and say, for her and say, forever.
Sollt aber noch nicht ins Bett. Off to Bed von Annika's Basement Show. Und auf trackback.fritz.de könnt ihr euch nicht nur diesen Song herunterladen, sondern auch gleich die ganze dazugehörige EP. My Tambourine Hands Are on Fire.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in der Woche ein paar Links, die uns aufgefallen sind und die möglicherweise auch für euch interessant sind und die von anderen Leuten durchs Netz gereicht wurden. Es geht heute um Politiker, die keine Ahnung haben und um zwei Webseiten zur Fernüberprüfung anderer Webseiten und präsentiert wird das Ganze von Wehnschlegel.
Falls ihr euch nicht ganz sicher seid, ob mit eurem eigenen Blog alles in Ordnung ist, könnt ihr das automatisch überprüfen lassen. Auf der Website Zulu könnt ihr eine beliebige Webadresse eingeben, die daraufhin überprüft wird. In den Ergebnissen stehen zwar viele unverständliche Fachbegriffe, aber eben auch eine Anzeige für Virenverseuchung und eine Gefährlichkeit, die auf einer Skala von 1 bis 100 angegeben wird. Zulu bietet sicherlich keine vollumfassende Komplettgarantie, ist aber ein guter erster Anhaltspunkt. Auch Cookie ist ein Angebot zur Fernüberprüfung von Webseiten. Wenn ihr hier eine Webadresse eingebt, wird euch angezeigt, welche Cookies die Seite versucht, auf eurem Rechner zu speichern. Dabei wird euch nicht nur verraten, welche Daten angelegt werden, sondern auch, wie lange die Cookies ihre Gültigkeit behalten. Politiker haben keine Ahnung von Internet, so zumindest das gängige Klischee. Die digitale Gesellschaft will das ändern und hat extra dafür eine Broschüre rausgebracht. Die heißt »Wie das Internet funktioniert – eine Anleitung für Entscheidungsträgerinnen und Interessierte« und soll an alle Abgeordneten in EU-, Bundes- und Länderparlamenten verteilt werden. Vor allem für die Verteilung an die Landespolitiker braucht die digitale Gesellschaft noch eure Unterstützung. Und vielleicht kennt ihr ja noch jemanden, der ein wenig Internetaufklärung nötig hat. Die Computerfirma Apple war diese Woche gleich zweimal in den Schlagzeilen. Zuerst wegen des Quartalsergebnisses. 13,06 Milliarden Gewinn sind mehr als Microsoft oder IBM jemals in einem Quartal geschafft haben. Gleichzeitig wurde aber bekannt, dass die Arbeitsbedingungen beim Apple-Zulieferer Foxconn immer noch sehr schlecht sein sollen. In einem Bericht der New York Times machten ehemalige Apple-Manager ihre Ex-Firma dafür verantwortlich. Wenn Apple es ernst meinen würde, wären diese Probleme schon längst erledigt, so die Manager. Mit einem schlechten Ruf hat anscheinend auch eine Fastfood-Kette zu kämpfen. Das Burger-Imperium hatte Twitter-User aufgerufen, ihre Erfahrungen unter einem bestimmten Schlagwort zu veröffentlichen. Statt Lobeshymnen sind aber vor allem Schreckensmeldungen bekannt geworden. Von drastischen Gewichtsabnahmen nach Boykott der Kette und Lebensmittelvergiftungen ist da die Rede. Die Aktion wurde nach wenigen Stunden wieder beendet. Den schlechten Ruf wird sich die Fastfood-Kette wohl noch eine Weile behalten. Nach SOPA und PIPA ging es diese Woche um ACTA. Dabei handelt es sich um ein weltweites Abkommen zum Schutz von Urheberrechten. Kritiker befürchten, dass dadurch die Freiheit im Internet verloren geht. Nicht nur gegen die Inhalte von ACTA wird protestiert, sondern auch gegen die Art und Weise der Beschlussfassung. Bürokraten und Lobbyisten hätten ACTA alleine entworfen, sagt die Initiative AVAAZ und will 1 Million Unterschriften gegen die EU-Beteiligung an dem Abkommen sammeln.
Einen guten Teil davon haben sie schon, also 3/4, als ich das letzte Mal geschaut habe. Wenn ihr da mitmachen wollt oder euch einfach nur informieren wollt, was das eigentlich alles ist, findet ihr da viele Informationen und den Link dorthin im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de. Mit Markus Richter, der sich fragt, was wirklich alles so fürchterlich ist. Guten Abend. Und jetzt machen wir eine kleine Rundreise durch die sozialen Netzwerken und Webseiten und die Änderungen, die es in der letzten Woche so gegeben hat. Da gab es ja ein paar und da gab es auch ein bisschen Aufregung dazu. Und darüber sprechen möchte ich jetzt mit Henning Bulka, der bei mir am Telefon ist und auch darüber bloggt. Hallo und guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wir fangen mal an mit dem, was wahrscheinlich die meisten Hörer auch mitbekommen haben. Das ist die Timeline bei Facebook. Die ist ja schon seit einer Weile angekündigt. Also man kann ein großes Bild oben drüber machen und dann gibt es so eine übersichtliche Chronik des eigenen Lebens, wo man alles eintragen kann. Jeder Schuh, der einmal verloren gegangen ist. Das war freiwillig. Jetzt soll es gezwungenermaßen eingeführt werden. Das kriegen alle. Und da gab es dann Aufregung. Also beim Hyperland-Blog zum Beispiel, Facebook peitscht die Timeline durch. Ist das wirklich so schlimm, dass wir die Timeline jetzt alle kriegen müssen?
Nein, ich glaube, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, da wird ganz, ganz viel Panik drum gemacht, obwohl es eigentlich meiner Meinung nach eine Sache ist, die eigentlich wesentlich transparenter macht, was Facebook alles an Daten über dich, mich und uns hat. Ja, also ich kann eben einfach nachschauen, was habe ich eigentlich in den ganzen Jahren, also bei mir glaube ich seit 2007, was habe ich eigentlich alles da reingeschrieben? Und es ist ja nun nicht so, dass Facebook irgendwie neue Daten erfindet und die jetzt einfach so öffentlich macht, sondern die waren ja schon die ganze Zeit da, man hätte sie nur die ganze Zeit schon abrufen können, jetzt eben noch ein Stückchen einfacher. Und ich glaube gar nicht, dass das so ein Problem ist. Ich verstehe nicht so ganz, wo jetzt eigentlich die ganze Aufregung herkommt, denn die Daten sind ja schon da. Und es ist ja sogar möglich, also für Leute, zum Beispiel, es gibt ja die verschiedenen Listen, Freundeslisten und so, dass man eben sagen kann, die Leute, die ich jetzt nicht so gut kenne, die können eben nicht so weit zurückgehen. Die sehen eben nur den letzten Monat oder so. Ja, und das ist ja schon immer so gewesen, dass Facebook so ein paar Sachen zum Testen gegeben hat. Ja, das war schon bei anderen Sachen so. Und nach einer Zeit werden sie dann eben für alle eingeführt. Ich mag es persönlich sehr, nutze das schon eine Weile, war schon Beta-Tester quasi. Ja, also ich finde es ein Schritt hin zu Transparenz, weil dadurch merken ja die Nutzer eigentlich erst, ja, was gebe ich eigentlich preis, alles an Daten.
Na, vielleicht ist ja doch genau das der Punkt, sagen Sie, werden jetzt damit konfrontiert, was Sie da alles schon reingeschrieben haben und möchten das möglicherweise nicht sehen.
Ja, klar, genau, darum geht es. Nur da ist es natürlich jetzt ein bisschen schwierig, dann Facebook die Schuld dafür zu schieben. Das sind ja einfach Sachen, ja, wenn man da eben ein paar Jahre drin ist und die ganze Zeit was reinschreibt, ja, dann ist da eben ein Datenwerk und der wird natürlich auch von Facebook verwendet, keine Frage.
Jetzt die zweite Änderung, die in der letzten Woche rumgegangen ist, ist, dass Google die verschiedenen Datenschutzerklärungen zu den verschiedenen Angeboten, die die Firma hat, zusammenfassen will in einer. Auch da großer Aufschrei, das geht ja nicht. Google will jetzt alles zusammen überwachen. Wie ist das zu bewerten?
Ja, also auch da wieder viel Aufregung um eine Sache, die eigentlich keine große Sache ist, denn klar, Google hat ganz viele verschiedene Dienste, ob das nun Mail ist, ob das die Suche ist, ob das Kalender sind, Dokumenteverwaltung oder jetzt Google Plus, das soziale Netzwerk. Und dafür gibt es jetzt eine gemeinsame Datenschutzerklärung, also nicht mehr 70 einzelne. Das ist sehr schön, wie ich finde, weil dadurch wird es transparenter. Der Kritikpunkt ist ja eigentlich, dass die Daten zusammengeführt werden auf diesen verschiedenen Netzwerken. Das heißt also, dass Google für jeden Google-Nutzer ein Profil baut aus allen Diensten. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel jetzt, was weiß ich, bei Google was irgendwie Schweden suche, ich gebe da einen Schweden in die Suche, ja, dann kann es mir eben passieren, dass auf YouTube wird mir dann eben angezeigt, der ESC-Beitrag von Schweden aus dem letzten Jahr und vielleicht in meinen Mails, wenn ich über Urlaub schreibe, dann eben Ferienhäuser in Schweden. Aber auch das ist ja keine große Neuigkeit. Da gibt es ganz viel Aufregung darum, dass diese Daten ausgewertet werden, dass wir jetzt ausgespäht werden. Nein, wir sind eben einfach bei diesen Diensten und wir nutzen sie. Und natürlich macht Google sie nutzbar für sich selbst.
Aber ich muss kurz da unterbrechen und sagen, es ist ja schon noch was anderes, ob du für jeden einzelnen Dienst alle Daten auswertest oder ob du sie alle zusammenwirfst.
Klar, aber Google will ja Geld verdienen und da sollten wir uns auch nichts vormachen. Und wenn diese Daten kombiniert werden, dann werden sie wesentlich wertvoller und es kann wesentlich bessere Werbung platziert werden.
Und das stört dich aber nicht?
Nein, also denn das ist doch einfach, das ist nun mal so, das ist ein Unternehmen, das will Geld verdienen und ich kriege ganz viele kostenlose, sehr gut nutzbare Dienste und dafür muss es ja auch einen Gegenwert geben. Also es ist ja irgendwie ein bisschen illusorisch, dass das alles so vom Himmel fällt, denn auch Google will Geld verdienen und dann da muss sich natürlich einfach jeder die Frage stellen, will ich das oder will ich das nicht? Aber so finde ich das eigentlich, wenn sich das die Leute dadurch bewusst machen, durch diese neue Datenschutzerklärung, dann ist das doch eigentlich nur gut.
In der Tat, aber frage ich, ob wirklich jeder so reflektiert mit Google umgeht. Es gab auf jeden Fall einen sehr schönen Artikel, wo gesagt wurde, ein Google-User ist quasi $5,000 im Jahr wert. Das ist schon eine ganz schöne Summe. Kommen wir zur letzten Neuerung. Das ist, Twitter hat gestern angekündigt, dass sie in Zukunft einzelne Informationen nicht mehr global vom Netz nehmen wollen, falls sie rechtlich angegriffen werden, sondern pro Land. Auch darüber große Aufregung. Also Twitter-Zensur schreien jetzt viele. Andere meinen, das ist doch eigentlich alles gar nicht so schlimm. Was hältst du davon?
Ja, so ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber ich glaube auch, dass auch da wieder sehr viel Wind um eine gar nicht ganz so große Sache ist. Denn es ist ja schon jetzt so, dass Twitter durchaus Tweets manchmal löscht. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand schreibt irgendeinen Nazi-Content da rein oder irgendjemand postet ein Hakenkreuz, dann kann theoretisch jemand jetzt zum Beispiel aus Deutschland an Twitter herantreten und sagen, hier, das verstößt gegen deutsches Recht. Löscht diesen Tweet bitte oder dieses Bild. In Zukunft ist es so, dass es eben pro Land geblockt wird. Das heißt, man kann es von Deutschland aus einfach nicht mehr abrufen. Ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass dadurch irgendwie eine große Zensurinfrastruktur installiert wird, sondern es wird einfach nur deutlich gemacht, dass das überhaupt passiert. Bisher war das eher so klammheimlich. Jetzt sagen wir eben ja. Wir müssen uns auch an lokale Gesetze halten. Aber es ist ja nicht so eine verdeckte Zensur, wie zum Beispiel jetzt vom chinesischen Staat, der blockt dann einfach eine Website, sondern das steht dann ganz offen. Zum Beispiel wie auf YouTube, ja, wenn die GEMA sagt, dieses Video, also da ist irgendwie Musik drin, das Video ist in deinem Land nicht verfügbar, dann ist das eigentlich in eine ähnliche Richtung. Ob das nun gut ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist dann eher die Frage, ob eben lokale Gesetze, also oder regionale in einem Land Gesetze, auch im Internet gelten können. Das ist aber dann nicht Twitters Schuld, sondern die müssen sich als Unternehmen eben auch an Gesetze halten.
Einmal durch die Neuerung des sozialen Netzes mit Henning Bulka, dafür vielen Dank.
Gerne.
Und zusammenfassend könnte man sagen, der Himmel wird uns nicht auf den Kopf fallen, aber sich genau darüber zu informieren, ist wahrscheinlich doch eine gute Idee. Weiterführende Links zu diesem Thema gibt es im Blog zu dieser Sendung, trackback.fritz.de. Mein neues Lieblingsgenre, wollte ich sagen. Chiptunes, Dubstep, Mizukis Last Chance, Holy Bleep war das. Und den Link dazu gibt's als Download-Musik im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das ist fast so alt wie diese Sendung selbst, hat uns aber treu durch die Jahre begleitet, und das ist die Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung ist die Idee, dass eure gesamte Telekommunikation bis auf die Inhalte aufgezeichnet werden. Also wer kommuniziert wann, mit wem, wo, wie lange. Und das sollte als Gesetz geben, ist dann abgeschafft worden und gibt es aber als europäische Gesetzesvorlage noch und droht uns also möglicherweise auch hier in Deutschland wieder. Wird also noch immer diskutiert und es gibt auch immer noch die Gegenorganisation, nämlich den AK-Vorrat. Und wir haben heute Morgen gleich zwei Meldungen rausgehauen, die so ein bisschen danach klingen, als ob die Vorratsdatenspeicherung möglicherweise demnächst wirklich endgültig vom Tisch ist. Und was es da genau auf sich hat, das wollen wir jetzt natürlich klären mit jemandem vom AK-Vorrat direkt, nämlich Kai-Uwe Steffens, der am Telefon ist. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Das Erste, was ich da gelesen habe, ist, möglicherweise muss die Vorratsdatenspeicherung vor den Europäischen Gerichtshof. Warum?
Es ist so, dass eine Bürgerrechtsorganisation in Irland gegen das dortige Gesetz geklagt hat und das irische Gericht, der irische High Court, hat genau das getan, was das Bundesverfassungsgericht bei der deutschen Klage nicht gemacht hat. Nämlich, die haben den gesamten Vorgang nach Europa überwiesen, an den Europäischen Gerichtshof. Und der muss jetzt prüfen, ob die Vorratsdatenspeicherung, also diese Richtlinie, mit den europäischen Grundrechten vereinbar ist. Und die Erfahrungen aus den letzten Jahren, wo es Vorratsdatenspeicherung schon gegeben hat, sagen ja, dass es dann eine ganze Menge Probleme gegeben hat mit Missbrauchsfällen und ähnlichen Dingen. Funktionieren tut sie auch nicht so gut, dass wir da sehr sicher sind, dass der Europäische Gerichtshof die gesamte Richtlinie abschaffen wird, für ungültig erklären wird, und dann brauchen wir auch kein neues deutsches Gesetz mehr.
Das ist also theoretisch zumindest möglich. Mal sehen, was dann wirklich daraus wird. Die andere Sache ist, es gab jetzt eine Studie, die untersucht hat, wie sinnvoll denn die Vorratsdatenspeicherung bei uns funktioniert hat. Was ist da rausgekommen?
Da ist rausgekommen, dass die Vorratsdatenspeicherung erkennbar keinen Nutzen hat. Also man hat Statistiken, das ist die einzige Möglichkeit, um die Arbeit der Sicherungsbehörden wirklich beurteilen zu können, erstellt. Das ist von einem Max-Planck-Institut gemacht worden, also ein sehr renommiertes Institut, auf Antrag des Justizministeriums hin. Und die haben eben festgestellt, dass die Vorratsdatenspeicherung keinen messbaren Nutzen hat. Und da sie aber, wie gerade schon gesagt hat, die Grundrechte berührt und Gefahren birgt und die Leute sich überwacht fühlen, genügt das dann einfach nicht dem Rechtsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und das ist sehr, sehr starke Munition dafür, dass Frau Lauthauser-Schnarrenberger, also die Justizministerin, an ihrem Kurs festhalten sollte, dass sie kein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung macht, auch nicht für IP-Adressen und 7 Tage.
Jetzt ist es ja so, dass in der Studie auch die Rede davon ist, dass die Behörden, also Leute, die damit sozusagen arbeiten müssten, wenn es das gäbe, sagen, es ist trotzdem eine gute Sache. Woher kommt das?
Das liegt ganz einfach daran, dass da eine gewisse Art von Verzweiflung herrscht. Diejenigen, die die Vorratsdatenspeicherung befürworten in der Politik, sind pikanterweise auch diejenigen, die in den letzten Jahren mehr und mehr Polizistenstellen gestrichen haben und bei der Ausbildung und Ausrüstung der Polizei, gerade was Internetkriminalität angeht, erheblich gekürzt haben. Und die Polizeibeamten, die sind da ziemlich verzweifelt, weil sie einfach keine Chance haben, hinter diesen großen Anzahl von Anträgen hinterherzukommen. Und da muss man ganz einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen und diese Leute besser ausrüsten und ausbilden. Und dann wird das auch funktionieren. Nur es kann nicht sein, dass man die Grundrechte einschränkt, weil man zu wenig Geld ausgeben will. Das darf es nicht geben.
Jetzt ist ja so, wenn diese beiden Dinge, also die Studie sagen, das bestmögliche Ergebnis hat und der EU-Gerichtshof sagt, okay, nee, wir brauchen das nicht, wäre es ja theoretisch denkbar, dass die Vorratsdatenspeicherung irgendwann mal ganz vom Tisch ist. Für wie wahrscheinlich hältst du das?
Ich halte das für durchaus möglich. Dieses Verfahren vor dem Europäischen Gericht wird sich durchaus einige Zeit in die Länge ziehen. Das ist nicht innerhalb von 2-3 Monaten erledigt. Und bis dahin kann das natürlich sein, dass noch das eine oder andere passiert. Ich bin da aber sehr zuversichtlich, dass am Ende dabei rauskommen wird, dass die Mehrheit der Politik zusammen mit der Mehrheit der Bevölkerung erkennen wird, dass es das nicht will. Es gibt ja Umfragen, repräsentative Umfragen, dass auch die Bundesbürger das nicht mehrheitlich wollen. Auch die Anhänger der Union wollen das mehrheitlich nicht. Und da ist einiges in Bewegung geraten in den letzten 1-2 Jahren und wir hoffen sehr, dass das dann auch irgendwann mal Früchte trägt.
Also möglicherweise doch das Ende einer bis jetzt unendlichen Geschichte. Die genaueren Infos dazu gibt es natürlich auch auf der Seite des AK-Vorrat zum Beispiel und die Links dorthin im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de. 8-Bit-Musik ist ja gemeinhin sozusagen nur mit Videospielen in Verbindung gebracht. DJ Cartman hat es ein bisschen weitergetrieben. Er hat sich in der Welt der Videospiele-Soundtracks umgeschaut und dann je nach Stimmung irgendwie Pop-Songs, Electro-Tracks oder Hip-Hop-Banger draus gemacht. Schöne Platte ist das draus geworden. Game Chops Volume 2 heißt die und daraus haben wir jetzt gerade gehört. Mute City zusammen mit DJ Grumble hat er das gemacht. Die Musik könnt ihr euch natürlich runterladen und wo es die gibt, natürlich im Blog zu dieser Sendung.
Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Mit Markus Richter, der seine Passwörter lieber ganz für sich selbst behält. Guten Abend. Ein Artikel hat diese Woche meine Aufmerksamkeit erregt und die Schlagzeile dazu lautet: Bei Golem, US-Gericht ordnet Entschlüsselung von Festplatte an. Und da wurde eine Frau, die festgenommen wurde, der wurden Betrugsvorwürfe gemacht, der wurde vom Gericht sozusagen, die wurde, naja, also angeordnet oder irgendwie gezwungen, dass sie ihre Festplatte, die verschlüsselt war, halt entschlüsseln sollte. Wie sie das genau gemacht haben, das steht dann im Artikel nicht drin. Aber ich habe mich natürlich gefragt, wie ist denn das eigentlich hier in Deutschland, wenn ich da was verschlüsselt habe und dann kommen die Behörden auf die Idee, sie wollen das auch mal irgendwie gerne angucken und ich denke so, nö, können die mich dann irgendwie dazu zwingen? Darüber möchte ich natürlich mit jemandem sprechen, der sich in diesem Gebiet etwas besser auskennt als ich, also ein Rechtsanwalt, also Udo Vetter, der jetzt am Telefon ist. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die erste Frage, die ich mir ganz generell, also unabhängig von Passwörtern gestellt habe, ist, kann mich der Staat überhaupt zu irgendwas zwingen? Also ich meine, Folter ist ja glücklicherweise verboten.
Ja, Folter ist glücklicherweise verboten. Allerdings hat der Staat in vielen Bereichen die Möglichkeit, Zwangsmittel zu verhängen. Das fängt zum Beispiel dann an, wenn du eine Zeugenladung vor Gericht bekommst, weil du zum Beispiel einen Verkehrsunfall gesehen hast, aber keine Lust hast. Wenn du da zweimal nicht kommst, dann kann der Richter ein Ordnungsgeld oder sogar Ordnungshaft bis zu 6 Wochen gegen dich verhängen. Gleiches gilt zum Beispiel, wenn du eine Geldstrafe bekommen hast, also eine kleine Strafe wegen Ladendiebstahls oder ähnliches. Wenn du die nicht bezahlst, musst du für jeden sogenannten Tagessatz einen Tag ins Gefängnis. Also es gibt, der Staat foltert dich nicht, aber er kann dich zur Kasse bitten oder er kann dir Ordnungshaft bzw. die sogenannte Beugehaft aufs Auge drücken. Und die einzige gute Nachricht dabei ist, wenn es um Geldstrafen geht und du schon im Knast bist, aber dann trotzdem jemand für dich zahlt, darfst du raus. Und es kann nie länger als 6 Monate sein. Also wenn du 6 Monate aushältst, weil du zum Beispiel eine Zeugenaussage nicht machen wirst, möchtest, dann bist du auch wieder raus. Aber der Staat hat da schon Möglichkeiten, in deine Tasche zu greifen und wenn da nichts drin sein sollte, kann er dich auch einsperren.
Das geht also irgendwie. Kommen wir jetzt mal zu dem konkreten Fall. Nämlich, ich habe sozusagen eine Festplatte, wo Passwörter, also die ich mit Passwort verschlüsselt habe. Kann der Staat mich dann sozusagen unter diesen Mitteln dazu zwingen, dass ich ihm sage, was da drauf ist?
Also im Fall wie in Amerika, wenn du zum Beispiel Selbstbeschuldigter bist, also dir wird zum Beispiel vorgeworfen, du hättest im Internet bei eBay geschummelt oder was anderes gemacht, einen falschen Scheck eingelöst und die wollen auf deine Computerfestplatte gucken. Wenn du Beschuldigter bist, dann gibt es bei uns in Deutschland eine ganz klare Aussage, der Staat kann dich nicht dazu zwingen, dein Passwort herauszugeben, weil bei uns gilt ein grundsätzliches Schweigerecht für Beschuldigte. Kein Beschuldigter, dem etwas vorgeworfen wird, muss auch nur Piep sagen. Das bedeutet auch, dass er nichts machen muss. Also es gibt keine Möglichkeit für den Staat, dich dann zum Beispiel, wie in den USA das jetzt passiert ist oder wie es in England inzwischen die Möglichkeit ist, dich deswegen einzusperren und zu sagen, ja, dann sitzt mal eine Woche im Knast, vielleicht überlegst du dir es anders. Das ist in Deutschland aufgrund des noch gültigen, umfassenden Schweigerechtes, das Beschuldigte haben, nicht möglich.
Gibt es denn irgendwelche sozusagen juristischen Fisimertenten, wie Behörden vielleicht drauf versuchen, darum rumzukommen? Oder ist das tatsächlich noch ein in Stein gegossenes Gesetz, das auch immer eingehalten wird?
Ja, also das Schweigerecht des Beschuldigten ist natürlich ein ehernes Verfahrensprinzip. Genauso wie die Unschuldsvermutung. Wenn man an solche Dinge rangeht, dann gerät der Rechtsstaat ganz eindeutig ins Bröckeln. Also das ist ganz gefährlich. Allerdings gibt es natürlich auch beliebte Tricks. Ich hatte ja gerade schon angedeutet, die Betonung liegt auf, wenn du Beschuldigter bist. Aha. Wenn die Behörden dich zum Beispiel zum Zeugen erklären, ja, kann es sein, dass du als Zeuge verpflichtet bist, eben auch zum Beispiel Passwörter zum Beispiel von deinem Mitbewohner in der WG rauszugeben, weil die dann sagen, ja, du bist ja selbst nicht einer Straftat verdächtig, aber dein Mitbewohner. Und wenn du dann sein Passwort weißt und die auch sogar noch wissen, dass du es weißt, aus irgendwelchen Mails zum Beispiel, dann kann es sein, dass du als Zeuge eben gezwungen wirst bis zur Beugehaft.
Okay, aber das sozusagen nur, wenn ich die Passwörter von anderen Leuten weiß. Mein eigenes Passwort muss ich eigentlich nie rausgeben.
Nein, du musstest dann nicht rausgehen, solange du Beschuldigter bist. Es gibt aber auch, denkbar ist zum Beispiel die Situation, dass du selbst gar nicht einer Straftat beschuldigt wirst, aber zum Beispiel auf deinem Rechner Informationen hast, die andere belasten könnten. Dann ist es durchaus denkbar, dass du nur als Zeuge behandelt wirst, aber da kann ich dann nur sagen, lieber zum Anwalt gehen, der richtet das dann schon, okay. Weil so einfach ist das natürlich alles nicht.
Aber im Grunde genommen sozusagen haben wir tatsächlich noch das Recht zu schweigen.
Ja, ja.
Das gilt nach wie vor. Was wahrscheinlich nicht gilt, ist, dass die Polizei meine Daten dann auch nicht selber hacken darf. Also die dürfen schon versuchen, irgendwie das zu verschlüsseln oder entschlüsseln, meine ich.
Das ist richtig. Also wenn zum Beispiel bei einer Hausdurchsuchung deine Computer beschlagnahmt werden und das Gericht diese Beschlagnahme bestätigt durch einen Beschluss, dann hat die Polizei die Möglichkeit zu versuchen, wenn du nicht kooperierst, das Passwort zu knacken. Das ist allerdings so, es gibt ja Verschlüsselungsprogramme, die mittlerweile sehr gut funktionieren. Das bekannteste ist RuCrypt. Nach meiner Erfahrung, ich darf das sagen, scheitern die Behörden ab einer Passwortstärke von 20 Stellen, wenn es nicht gerade ein Zitat aus der Bild-Zeitung oder ähnliches ist. Also wenn du ein vernünftiges Passwort hast, dann beißen sich also auch das Bundeskriminalamt ab 20 Stellen, das ist der derzeitige technische Stand, durchaus die Zähne aus. Und dann kannst du dich auf dein Schweigerecht berufen und sagen, meine Festplatte ist mein verlängertes Gehirn und die gehört zu meiner Privatsphäre. Die geht euch nichts an. Aber versuchen, da hast du recht, das dürfen sie auf jeden Fall. Und das wird auch mitunter, klappt das. Also ich hatte neulich einen Mandanten, um das mal als Beispiel zu sagen, der sagte, meine Festplatte knacken die nie, ich habe da TrueCrypt drauf und ein tolles Passwort. Beim LKA hat das dann ungefähr 20 Sekunden gedauert, das Passwort war Limonade.
Oh, okay, also keine einfachen Passwörter benutzen, das ist auf jeden Fall schon mal klar. Letzte Frage, es klang irgendwie in einer Antwort auch schon an, irgendwie so, dass du sagtest, noch ist das so. Gibt es in der Politik Bestrebungen, das zu ändern?
Ja, es ist natürlich den Ermittlungsbehörden nicht nur im Rahmen der Terrorismus- oder Wirtschaftskriminalitätsentwicklung ein großer Dorn im Auge, dass die Bürger sozusagen ihre Festplatten anfangen zu verschlüsseln. Und man sieht ja die Bestrebungen aus den USA. In England ist es bereits Gesetz. Das stößt immer wieder auf Verärgerung in Ermittlungsverfahren, dass man den Bürgern nicht auf die Festplatte gucken kann. Und wie in vielen anderen Bereichen befürchte ich, dass die Tendenz schon dazu da ist, das auch mal politisch aufzugreifen, weil gerade durch die Vehemenz, wie zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung und Ähnliches ja von gewissen politischen Kreisen gefordert werden, merkt man ja, wie scharf der Staat auf die Daten der Bürger ist und wie wenig er es eigentlich akzeptiert, dass die Bürger eine Privat- und Intimsphäre auch im Datenschutzbereich, also mit ihren eigenen Computern und Smartphones haben. Und ich fürchte, die Zukunft wird eher in die Richtung gehen, dass auch Forderungen kommen, dass Bürger eben verpflichtet sind, Passworte im Zweifel nach richterlichem Beschluss zum Beispiel herauszugeben. Allerdings würde ich dann sagen, das ist dann wieder ein Schritt auf dem Weg, wo wir Abschied vom Rechtsstaat nehmen.
Das passiert hoffentlich nicht und derzeit dürft ihr eure Festplattenpasswörter noch für euch behalten, wenn ihr wollt. Udo Fett hat uns eine Einschätzung gegeben und wir haben wieder mal gelernt, lange, komplizierte Passwörter sind eine gute Sache. Ein paar weitere Infos zu dem Thema gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Tranquilly lay breath at our love's cultivation, but I do believe, oh, I am fortunate to fragile meadow in a fragile fragile meadow, fragile meadow, fragile meadow.
Fragile Meadow von The Black Atlantic. Sehr schöne, sehr besinnliche Musik, die ihr euch gerne runterladen könnt. Link dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Es gab ja in der letzten Zeit wieder eine neue Datei, die die Behörden für sich entdeckt haben, also die Strafverfolgungsbehörden, und zwar eine sogenannte Verbunddatei für Rechtsradikale. Da wollen Polizei und Verfassungsschutz drauf Zugriff haben und da sollen Leute drin abgespeichert werden, die halt beschuldigt oder verurteilt sind, und irgendwie gewaltbezogen ist das Wort. Und normalerweise, wenn so eine Dateisammlung, wo Personen drin festgehalten werden, an den Start kommt, ist im Netz der Aufschrei relativ groß. Das war dieses Mal nicht so. Hat mich ein bisschen verwundert. Ich habe mich mal umgeguckt und habe gefunden, beim Blog Metronaut, da hat doch einer drüber geschrieben, und habe ihn dann mal angerufen, wollte natürlich wissen, was da Sache ist und warum es vielleicht doch Kritik daran gibt. Aber als allererstes habe ich John F. Nebel gefragt, wieso ist es denn diesmal so, obwohl es so ähnlich klingt wie alle anderen Dateien dieser Art, dass dieses Mal weniger Aufregung um die sogenannte Verbunddatei ist.
Ja, wenn es gegen die Rechten geht, ist natürlich die Kritik an so einer Datei weniger groß. Und dabei muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass Gesetze immer für alle gelten. Das heißt, was ich auf der einen Seite mache, kann ich auch woanders machen. Und deswegen halte ich auch Dateien wie diese Nazi-Verbunddatei letztlich auch für einen Schritt gegen Bürgerrechte.
Aber du meinst sozusagen schon, es liegt daran, okay, dieses Mal trifft es die Richtigen, und diesen zweiten Schritt, den du sagst, also im Prinzip ist es für alle anwendbar, der wird dann nicht gedacht.
Genau, ich denke, da muss man als Bürgerrechtler in den sauren Apfel beißen und sagen, geht zwar gegen Nazis, ich bin auch gegen die, aber letztlich eben in den größeren Rahmen sehen und dann überprüfen, inwieweit sowas dann eben auch für andere angewendet werden kann. Und das Problem an dieser Nazi-Verbunddatei ist ja, dass dort, also es gibt zwei Problemebenen. Das eine ist, dass dort, es gibt ein Trennungsgebot zwischen Geheimdiensten und Polizeien, also dass die eben nicht so weit zusammenarbeiten können, aus den Erfahrungen der Geschichte heraus. Das wird dort verletzt. Und auf der anderen Seite, jetzt hatte ich, ach shit, Faden verloren.
Also einerseits sagst du, ist es so, dass die Polizei und Verfassungsschutz sollen eigentlich nicht Datenbanken haben, auf die sie gleichzeitig zugreifen können. Und dann gibt es aber noch eine zweite Ebene, die du in deinem Blog beschreibst. Da geht es unter anderem um unschuldig Verdächtigte. Kannst du das noch genauer ausführen?
Genau, das war eine Diskussion zwischen dem Justizministerium und dem Innenministerium. Da ging es nämlich darum, dass das Innenministerium wollte erst auch Gewalt Bereite oder Menschen, die damit bezogen sind, das heißt auch jetzt gewaltbezogene Menschen. Das heißt nicht, das sind Leute, die jetzt schon Menschen verprügelt haben oder Gewalt gemacht haben, sondern es sind Leute, die damit im Umkreis gesehen werden von diesen Behörden, also von Polizeien und Verfassungsschutz. Das ist ein weites Feld, und es gibt ja auch heute schon Dateien wie die linksmotivierte Straftäter, rechtsmotivierte Straftäter, und auch da geraten immer wieder Leute rein, die nur mal verdächtigt wurden, was zu tun. Also die haben mal eine Demo teilgenommen, haben ein Verfahren bekommen, wurden dann aber freigesprochen und sind aber 10 Jahre später immer noch als linksmotivierte Gewalttäter oder in diesen Dateien drin.
Jetzt heißt es ja aber von dieser Verbunddatei, da sollen nur Beschuldigte oder Verurteilte. Ist das dann nicht sozusagen noch ein härteres Kriterium?
Das ist ein bisschen härteres Kriterium, wohl gewaltbezogen, das stand dort drin. Das hatte Frau Schnarrenberger da rein verhandelt, ist juristisch nicht richtig definiert. Und das ist natürlich schon besser als Leute, die irgendwie damit zusammenhängen. Aber wie gesagt, bei diesen Dateien linksmotivierte Gewalttäter, oder das ist geraten immer auch Leute rein, die nichts damit zu tun haben.
Jetzt ist das ja sozusagen eine der Konsequenzen aus den Vorfällen rund um die rechtsradikale Terrorzelle. Und du bemängelst in deinem Blogbeitrag auch, dass das die einzige ist. Was wünschst du dir denn noch für Konsequenzen?
Ich glaube, der Kampf gegen Rechtsextremismus ist auf ganz verschiedene Beine zu stellen. Einerseits sind es zivilgesellschaftliche Initiativen, die gestärkt werden müssen und nicht eben geschwächt, wie das die Regierung erst gemacht hatte. Oder man muss gucken, dass man das nicht alles auf Geheimdienstbefugnisse erweitert, sondern eben auch schaut, es gibt auch andere Leute, die eben rechte Gewalt, darüber Statistiken sammeln. Das machen zum Beispiel alle Initiativen gegen rechts und eben eher solche öffentlichen Quellen benutzt, anstatt wie der Geheimdienst, die intransparent arbeiten, mehr Befugnisse zu geben.
Sagt John F. Nebel vom Blog Metronaut. Und wenn ihr euch nochmal genauer durchlesen wollt, was er dazu noch schreibt, könnt ihr das gerne tun. Den Link zu seinem Artikel gibt's im Blog zu dieser Sendung. trackback.fritz.de. surft ganz schön hart. Am 90er Rave entlang der Sebastian Lorfe mit Julie Starr im Axton Frick Remix, aber kriegt gerade noch so die Kurve. Wenn ihr diese Musik für eure nächste Tanzparty haben wollt, könnt ihr euch gerne runterladen. Link dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Trackback.
Mit Markus Richter, der noch nie im Ausland auf einem Konzert war. Guten Abend.
Fritz Trackback. Blogger.
Die kleine Rubrik, wo wir euch in jeder Woche einen Blog, einen Podcast oder irgendeine andere Sache, wo jemand im Internet Unsinn treibt, vorstellen und ihn persönlich so ein bisschen ausfragen und ihm unter anderem dann auch fragen, sag mal, nächste Woche um diese Zeit, wen sollen wir denn deiner Meinung nach da hier interviewen? Letzte Woche war Colin von Zollen sagt da und der hat dazu Folgendes bemerkt.
Mein Konzerttagebuch von dem Olivier oder Oliver, ich weiß nicht genau, wie der genau ausgesprochen wird. Und weil das ist auch ein sehr netter Typ und ich habe grundsätzlich echt so ein Faible für Spartenblogs. Und das ist halt ein perfekter Spartenblog, nur über Konzerte.
Da wollen wir doch mal gleich von ihm selber hören, wie er sich jetzt direkt ausspricht. Hallo und guten Abend.
Ja, hallo Markus, Oliver. Also Oliver ist schon richtig. Ich wohne zwar in Frankreich, aber Olivier steht nicht in meinem Pass.
Noch nicht vielleicht. Jetzt ist es ja so, du machst das Konzerttagebuch gar nicht alleine. Wer ist denn noch dabei?
Christoph ist noch dabei, der wohnt in der Nähe von Köln. Mit dem habe ich die Geschichte vor 5 Jahren gegründet. Und inzwischen ist auch Julius aus Wien dabei. Und wir haben auch einige Gastschreiber, die immer mal wieder netterweise auch ungefragt Artikel zusenden, die wir dann veröffentlichen.
Und wie habt ihr drei euch zusammengefunden?
Also Christoph und ich, wir kennen uns schon seit Kindheitstagen und haben beim Gespräch auf unserer Terrasse im Sommer kam uns die Idee, lass uns auch mal einen Blog schreiben. Also wir haben vorher gesehen, dass ein Freund von mir auch eine Musikseite hatte, Platten vor Gericht und dann dachten wir müssten irgendwas über Konzerte machen. Auch als Weg für uns gegenseitig auszutauschen zwischen Paris und Köln, weil wir uns nicht mehr so oft sehen.
Wie bist du denn überhaupt nach Paris gekommen?
Durch die Liebe und das gute Essen, würde ich sagen. Also meine Frau ist Französin.
Okay.
Und die habe ich im Süden Frankreichs kennengelernt und dann sind wir zusammen nach Berlin gegangen, haben dort zu Ende studiert und sind inzwischen seit 9 Jahren in Paris.
Also da muss ich jetzt natürlich mal eine Frage stellen, wo wir eine gewisse Befangenheit hier haben. Wo sind die besseren Konzerte, Berlin oder Paris?
Ich glaube, Berlin und Paris sind jeweils gleich gut. Also das sehe ich immer wieder, dass quasi jeder, der in Paris spielt, auch in Berlin auftritt.
Okay.
Und umgekehrt. Köln ist auch sehr gut, kommt aber nicht ganz an Paris und Berlin ran. Aber ansonsten würde ich sagen, in Deutschland kann nur Berlin, Paris das Wasser reichen.
Gibt es denn trotzdem Unterschiede sozusagen in der Kultur? Also ist das Publikum da vielleicht anders oder benehmen die Bands sich anders in Paris? Oder ist es wirklich sozusagen, wenn du im Club erstmal drin bist, könnte man es eigentlich nicht unterscheiden?
Ah, es gibt schon gewisse Unterschiede. Erstens sind die Leute in Frankreich kleiner, was für mich schon mal ein Vorteil ist, weil ich selbst nicht sehr hochgewachsen bin und besser sehen kann. Also nicht zu unterschätzen.
Ja.
Und was mir in Deutschland aufgefallen ist, dass Leute, die mal vorne stehen, lassen auch keinen mehr durch. Also da ist wohl eine gewisse Sperre da. Das ist eher unüblich in Frankreich. Also wenn von hinten jemand zu spät kommt, den lässt man dann noch durchgehen.
Und so vom Begeisterungsgrad? Man sagt ja immer, dass die Deutschen so steif sind.
Da würde ich sagen, das ist ungefähr gleich. Also glaube, die begeisterten Zuschauer, die sind eher in England zu finden, wo die Leute richtig mitgehen. Das haben Christoph und ich mal im Hyde Park erlebt, bei Kaiser Chiefs, da schrien alle mit. Ansonsten ist es ungefähr gleich zwischen Deutschland und Frankreich, würde ich sagen. Also je nach Konzert, also die Franzosen sind auch jetzt keine richtigen Partymenschen wie die Engländer.
Jetzt macht ihr dieses Blog, hast du gesagt, schon seit 5 Jahren und es ist ja bei Konzerten immer ein bisschen schwierig, weil man kann zwar was drüber schreiben, aber es ist ja nicht irgendwie eine Empfehlung, weil jedes Konzert ist anders und man kann ja nicht zum Schluss sagen, hier kauft das auch. Habt ihr überhaupt irgendwelche Reaktionen von anderen Leuten?
Ja doch, also in den letzten Jahren haben sich doch einige eingefunden, die uns regelmäßig lesen, immer mal wieder ein Feedback geben. Das ist natürlich schon klar, dass es immer eine sehr persönliche Sichtweise ist, die wir da vertreten und da wirklich nur schreiben, was wir erleben. Also da orientieren wir uns auch nur an unserem Geschmack. Wir suchen die Konzerte selbst aus, werden von keinem hingeschickt und lassen uns auch nicht von Plattenlabels irgendwohin entsenden. Also wenn uns das nicht gefällt, gehen wir da nicht hin. Und Reaktionen kommen, aber es könnte, also könnte lebhafter sein noch.
Okay, geht da mal hin, kommentiert da. Das heißt also, ihr habt noch nie ein Konzert gesponsert bekommen?
Doch, wir sind auf den Listen drauf. Also wir versuchen auf die Listen drauf zu kommen. Christoph hat es da in Deutschland leichter, weil wir schreiben auf Deutsch.
Ja, okay, verstehe.
Dann aber inzwischen haben die Franzosen auch kapiert, da ist so ein Deutscher, der ist ständig auf Konzerten. Das lesen einige Leute, den setzen wir auch mal auf die Liste drauf.
Der gehört dazu. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zur Kurzfragerunde. Bist du bereit?
Ja, bin ich bereit.
Heißt es der oder das Block?
Wir sagen der, aber viele sagen das. Also bleiben wir mal bei der.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viele Facebook-Accounts hast du denn oder Seiten?
Inzwischen zwei, seit gestern.
Hardcore oder Casual Gamer?
Gar kein Gamer.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Ah, da weiß ich gar nicht, was das ist.
Was denkst du denn, wenn du deine eigenen Einträge nochmal liest?
Manchmal denke ich, was habe ich denn da für einen Quatsch geschrieben jetzt schon wieder? Und manchmal denke ich, oh, das hast du ganz gut formuliert, ja. Je nachdem.
Welche Seite liest du als erstes, wenn dein Rechner angeht?
Meine Mails und ansonsten das Konzerttagebuch.
Warum das?
Um zu sehen, ob manchmal hat Christoph da nachts schon wieder was geschrieben und ich will sehen, was da schon wieder passiert ist. Also
welche Seite? Nee, Quatsch, da waren wir schon.
Ja.
Welche Seite sollen wir in der nächsten Sendung, das wäre die richtige Frage gewesen, an dieser Stelle hier vorstellen?
Ja, da wurde ja gesagt, dass wir keinen Musikblog vorstellen sollen, was uns gar nicht so leicht fällt, weil wenn, dann lesen wir nur Musikblogs. Allerdings kenne ich einen hervorragenden Blogger in Bayern und der hat einen Poesieblog gegründet. Und der heißt, ich bin ein Dichter unter den Dichtern. Und das Schöne ist, der Untersatz lautet, wie ein Arsch unter den Gesichtern. er behandelt da ernste Themen wie Krieg, Parkinson oder den Winteranfang jetzt. Aber man spürt auch immer wieder die gehörige Prise Humor, die der Kerl hat. Also ich lese ihn sehr gerne, sowohl die Musik als auch seine Gedichte. Und das zweite Blog oder der zweite Blog, wir hatten ja gesagt der Blog, das wäre dann brothersbrick.com. Das ist ein Lego-Blog und den hat Christoph vorgeschlagen. Weil Christoph gestaltet Figuren aus Lego. Gestaltet Bands aus Lego nach und auch Plattencover aus Lego.
Aha.
Und da gibt es eine Seite, wo sich die ganzen Lego-Freaks der Welt austoben können. Also da gibt es alles.
Na, dann wollen wir mal schauen, wen wir denn da in der nächsten Sendung hier an den Start kriegen. Letzte Frage, wichtigste Frage, welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Warum ich sowas mache überhaupt?
Warum machst du das überhaupt?
Ja, gute Frage, die stelle ich mir jeden Tag. Vielleicht, weil meine Mutter liest es gerne und das ist Motivation genug.
Das Blog, das seine Mutter gerne liest, könnt ihr euch gerne auch selber angucken. Den Link dazu gibt es im Blog zu dieser Sendung. Oliver, vielen Dank. Gehst du heute auch auf ein Konzert?
Eventuell, ja. Ich entscheide das jetzt ganz spontan. Vielleicht bin ich schon wieder ein bisschen zu spät dran.
Ah, verstehe, verstehe. Na wenn, dann viel Spaß.
Ja, gut. Vielen
Dank, Markus.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss. We'll be right back. Die Steaming Satellites mit Witches, die sind aus Österreich und dort sind die auch schon ganz schön gut bekannt. Die sind jetzt unterwegs, die waren auch schon in Portugal, haben dafür The Man, die Vorband gemacht, machen gerade Tour hier in Deutschland, sind heute Abend, also quasi fast in diesem Moment, in Karlsruhe am Auftreten und morgen werden sie in Berlin sein. Und zwar nicht nur ihre Musik hier im Radio, sondern auch die Jungs live, denn sie werden bei Unsigned zu Gast sein, jeden Sonntag von 18 bis 20 Uhr. Bands ohne Plattenvertrag haben dort ihre Plattform in der Sendung Unsigned mit Christoph Schrag. Und er wird die Steaming Satellites dort nicht nur auftreten lassen, sondern sie auch mal genauer ausfragen, wie das so ist mit der Musik, die sie machen und dem Erfolg, den sie damit vielleicht noch haben werden, auch hier in Deutschland. Da könnt ihr also gerne wieder einschalten. Hier, diese Sendung geht jetzt gleich zu Ende. Nach mir kommt Paul van Dyk mit elektronischer Musik. Ich habe aber noch einen Song für euch, eine Netzmusik, die ihr euch auch runterladen könnt. Die kommt wieder aus der 366-Tage-Reihe von Flow, der ja sozusagen in jedem Tag dieses Jahres eine Netzmusik für euch raussucht. Und glücklicherweise kann man sagen, hat er sich nur vorgenommen, Netzmusiken an den Start zu bringen. Nicht auch noch genau zu wissen, von wem die Netzmusik kommt und wer das macht. Heute der Song ist nämlich aus Neuseeland. Sardonic heißt das Netlabel und man weiß wirklich, also weder was über das Netlabel so richtig viel noch über die Künstler, außer dass es halt sehr viele Releases gibt, die meist elektronisch und Drum und Bass gehen. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Link dazu gibt es natürlich wie alle anderen Links aus dieser Sendung im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und der letzte Song, den wir hören, ist The Closer von No Request. Und mir bleibt nur noch eins zu sagen. Mein Name ist Markus Richter. Macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss!
Von fritz.de.